Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, hier mit euch zu sein, mit meiner Familie. Meine Frau mit der Kleinsten ist gerade unten im Kinderraum und mein Sohn ist jetzt bei euch in die Kinderstunde gegangen. Also was der da hört, das werde ich dann nachher erfahren. Und meine Tochter sitzt hier. Und wir sind ja auch auf weitere Weise jetzt verbunden. Ihr habt uns unseren Bruder gestohlen und seine Frau gleich mit dazu und 5 Kinder. Also 7 Leute, das geht nicht. Ja, ich freue mich hier zu sein. Es ist schön, euch zu sehen. Und ich möchte euch ein klein wenig mitnehmen, so am Anfang von dieser Predigt, in mein früheres Leben, da wo ich in der Schule war. Und in der Schule erinnere ich mich vor allem an eine Erfahrung. Das ist nicht die angenehmste Erfahrung, aber die sieht ungefähr so aus, dass ich im Physikunterricht sitze und der Lehrer, das war ein Mann mit einem großen Bart, und er sah wirklich auch wie Physik aus, das hat gepasst. Und er hat erklärt und hat die Themen durchgesprochen. Und wisst ihr, ich hatte ein Problem. Ich habe tatsächlich ein Problem gehabt im Physikunterricht. Mein Problem war, das Ganze, wovon da die Rede war, klang für mich wie die Regeln für eine Fantasy-Welt. Für eine Welt, die vielleicht interessant ist, wo vielleicht alles stimmig ist, aber diese Welt hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Ich erkenne das nicht wieder, wovon der da redet. Ich habe immer wieder ein paar Versuche gemacht, das dann zu begreifen. Aber mein großes Geständnis hier auch, einfach zum Protokoll, falls hier Schüler von meinem Bruder sitzen, der ist viel schlauer als ich, der hat es verstanden. Physik, das ist mir weit über meinen Kopf hinweggegangen. Ich konnte keine Verbindung erkennen von diesen Dingen, wovon da die Rede war, mit meinem Leben. Ich habe es nicht zusammengekriegt. Ich habe es nicht verstanden. Und ich habe das Gefühl, manchmal, vielleicht viel zu oft, ist das mit uns genauso, wenn wir in die Kirche gehen. Wenn wir in den Reihen sitzen und wenn wir Predigten hören. Vielleicht auch manchmal, wenn wir die Bibel aufschlagen, wenn wir lesen. Wenn wir Gesprächen zuhören, Diskussionen, wir könnten den Eindruck haben, also was das jetzt mit mir zu tun haben soll, das kann ich beim besten Willen nicht erkennen. Und wir verstehen auch, das sollte ja eigentlich ganz anders sein. Es geht hier doch um die wichtigste Botschaft unseres Lebens. Und ich will uns heute ein wenig dazu herausfordern, das an uns heranzulassen. Und ich will euch Worte mitgeben, Verse aus der Bibel, die das so ein klein wenig entfalten. Die Verse, die wir heute lesen werden und aus denen ich predige, die finden wir im Johannesevangelium, Kapitel 7, die Verse 16 bis 18. Johannes 7, 16 bis 18. Jesus antwortete ihnen und sprach: Meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Jesus lebte, um vieles zu tun. Er hatte eine ganze Reihe von Aufgaben. Auf die stoßen wir dann im Neuen Testament. Er sollte geboren werden, um dir und mir gleich zu werden, ein Mensch aus Fleisch und Blut. Er sollte unter der Ungerechtigkeit anderer Menschen leiden, um uns ein Vorbild zu geben. Lebt nicht in Furcht vor Menschen, sondern lebt in Furcht vor Gott. Und so wie er sollen wir lernen, wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen. Außerdem lernen wir im Neuen Testament, er sollte sterben, um unsere Sünden wegzunehmen und er sollte auferstehen, um uns in das ewige Leben voranzugehen. Vor allem aber die eine ganz wichtige Aufgabe, Jesus sollte uns lehren. Er sollte uns unterrichten, er sollte uns etwas beibringen. Er sollte zu uns reden, über den Vater und über uns, Dinge, die wir vorher nicht wussten. Und dann gibt es ein Versprechen. Dieses Versprechen lautet, wenn du diese Dinge hörst, die Jesus lehrt, wenn du darüber nachdenkst, wenn sie in dir arbeiten, wenn du dich nach ihnen richtest, dann wird alles anders für dich. Dann bleibt nichts mehr so, wie es war. Dann bekommst du Orientierung. Dein Leben soll dann stabil werden, sogar in einem Sturm. Und du lernst den wahren Sinn für dein Leben kennen. Wer bereit ist, auf Jesus zu hören, dem sollen mehrere Dinge klar werden. Und darum geht es heute in der Predigt. Was passiert, wenn Jesus uns lehrt? Wenn Jesus uns lehrt, erstens, wenn Jesus uns lehrt, dann hören wir die Wahrheit Gottes. Zweitens, wenn Jesus uns lehrt, dann werden wir geprüft. Und drittens, wenn Jesus uns lehrt, dann sind wir auf seine Wahrhaftigkeit angewiesen. Und diese Punkte, diese Gedanken, die ergeben sich ganz einfach aus den Versen 16 bis 18. Ich meine aber, dass da sehr viel mehr drin steckt, als man auf den ersten Blick erkennen kann. Und ich will diese Verse deshalb im Einzelnen durchgehen. Also erstens, wenn Jesus uns lehrt, dann hören wir die Wahrheit Gottes. Nichts anderes sagt der Vers 16. Jesus antwortete ihnen und sprach: Meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Und das klingt für uns selbstverständlich. Wir sind hier in einer christlichen Kirche. Also das sollte Voraussetzung sein, dass wir hier den Worten Jesu vertrauen. Für die Hörer damals war das natürlich ein wenig anders. Das war eine Zumutung. Warum? Weil das, was Jesus da sagt, das klingt so gar nicht demütig. Das klingt so gar nicht demütig. Lasst mich das noch einmal sagen. Die Lehre Jesu ist eine Zumutung. Warum? Weil hier eine vernünftige, demütige Haltung völlig fehlt. Es ist nämlich ungehörig, wenn ein Mensch sagt, meine Worte sind die Worte Gottes. Eine andere Haltung ist angebracht. Und die sieht ungefähr so aus. Es kann natürlich sein, dass ich falsch liege. Es kann natürlich sein, dass ich etwas missverstehe. Oder dass der Partner, mit dem ich diskutiere, dass der schlauer ist als ich. Das sind alles Möglichkeiten. Das bedeutet nicht, dass ich keine Meinung haben darf. Aber ich darf mich auch nicht mit Gott verwechseln. Ja, hier ein guter Tipp für fruchtbare Gespräche. Verwechseln wir uns niemals mit Gott. Das ist immer sehr schlecht. Denn angebracht ist was anderes. Eine demütige Haltung. Ich könnte tatsächlich falsch liegen. Der andere könnte mir was zu sagen haben, was ich gar nicht wusste. Aber Gott, wisst ihr, das Problem ist nämlich, Gottes Wahrheit, das ist die einzige Wahrheit. Gottes Wahrheit, das ist alle Wahrheit. Psalm 25 betet: Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Das ist der Anspruch von Gottes Wahrheit. Seine Wahrheit hilft immer. Seine Wahrheit ist der richtige Weg. Immer. Und es lohnt sich, auf seine Wahrheit geduldig zu warten. Gottes Wahrheit, das ist alle Wahrheit. Und dann im Psalm 45, eine wichtige Warnung für uns alle. Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn und sich nicht wendet zu den Hoffärtigen oder Hochmütigen und denen, die mit Lügen umgehen. Es ist nämlich schlimm, wenn wir auf Menschen hereinfallen, nur weil die selbstsicher auftreten. Und es ist noch schlimmer, wenn wir selbst durch die eigene Arroganz andere Menschen in die Irre führen. Darum brauchen wir eine andere Haltung. Und das gilt für Prediger, das gilt für Christen, das gilt für jeden Menschen, der weise sein will. Aber für Jesus gilt diese Haltung nicht. Ich denke, wir merken hier etwas. Diese Lehre von Jesu Gottheit, dass Jesus nicht einfach nur Mensch und Prophet ist, sondern dass Jesus Gott selbst ist, nämlich der Sohn, Diese Lehre kommt nicht einfach aus ein oder zwei Versen im Neuen Testament. In seinem Reden, da fordert Jesus einen Gehorsam genau in der gleichen Weise, wie Gott selbst das im Alten Testament auch gemacht hat. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Wir sollen das Neue Testament aufschlagen und wir sollen diese Worte kennenlernen. Und es ist traurig, ein unendlich trauriger Schaden für mich, wenn ich an diesem Schatz leichtfertig vorübergehe. Wenn ich meine, ach, das ist für Leute, die gerne lesen. Oder das ist für Leute, die gerne zuhören. Ich beraube mich selbst, wenn meine Bibel im Schrank zu Hause steht und Staub fängt. Wir sollten uns darin vertiefen. Wir sollten das auswendig lernen. Wir sollten das verinnerlichen. Und dann sollten wir und werden wir merken, dass große persönliche Veränderungen möglich sind. Und ich will auch ganz kurz darauf eingehen, was wir denn überhaupt meinen, wenn wir sagen, Jesu Lehre, Jesu Worte. Man kann das in unterschiedlicher Weise angehen und darum geht es hier eigentlich gar nicht. Also, dass diese Verse uns hier inhaltlich beschreiben, was Jesus gelehrt hat. Es ist aber wichtig, dass wir das nicht vergessen, dass wir das in einem kurzen Überblick auch mal kurz anschneiden. Zum Beispiel, lasst uns diese berühmte christliche Dreiheit anschauen, nämlich Glaube, Liebe, Hoffnung. Jesus hat zum Beispiel vieles darüber gelehrt, was der wahre Glaube ist. Und was deinen Glauben auszeichnen soll, woran wir glauben sollen. Jesus war darüber nicht schwammig. Glauben nach der Lehre Jesu, das heißt, ich vertraue Gott, dem Vater, ganz uneingeschränkt. Ich vertraue nicht auf Menschen, ich vertraue nicht auf Götzen, ich vertraue nicht auf mich selbst. Ich vertraue allein Gott. Ich vertraue ihm, dass er für mein Heil sorgt. Er sandte seinen Sohn, damit der für mich stirbt und damit alle meine Sünden wegnimmt. Und dieser Tod am Kreuz macht mich zu seinem Kind und ermöglicht mir das ewige Leben. Ich vertraue ihm, dass er mir den Weg durch mein Leben zeigt, ganz praktisch. Er führt mich durch seinen Geist. Er nimmt mir meine Angst. Er lehrt mich, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Und nicht der Zeitgeist oder der neueste Trend oder das, was sich für andere Menschen gut oder schlecht anfühlt. Jesus lehrt es mich. Außerdem halte ich fest an diesem Vertrauen, an diesem Glauben, sogar wenn es ums Sterben geht. Und gerade hier, denn der Tod hat seinen Stachel verloren. Der Tod, er hat seinen Sieg verloren. Denn Gott hält seine Kinder fest in seiner Hand, auch nach diesem Leben. Jesus hat uns vieles darüber gelehrt, was die wahre Liebe ist, nicht nur der Glaube, und wie wir diese Liebe im praktischen Leben umsetzen sollen. Und wenn Jesus über Liebe redet, dann merken wir auch da sofort, das geht so unendlich tiefer als alles, was wir in unserer Kultur irgendwie über Liebe hören. Liebe zu Gott und zu deinem Nächsten, das ist die grundlegende Leitlinie für ein gutes Leben. Und diese Liebe kann sehr unterschiedlich aussehen. Ich höre vielleicht zu, ich schenke meine Zeit, ich investiere mich in Menschen. Ganz sicher heißt Liebe bei Jesus aber auch, ich spreche die Wahrheit aus, weil der andere braucht die Wahrheit. Ich setze mich dafür ein, dass der Sünder seine Sünde los wird. Strenge und Weichheit, Gradlinigkeit und Kompromissfähigkeit, das können alles Seiten der wahren Liebe sein. Vor allem aber, und das ist der Kern von Jesu Lehre über seine Liebe. Diese Liebe, die du leben sollst, sie orientiert sich an einem Vorbild. Sie soll Gott nachahmen. Du sollst darin, in deiner Liebe, ein Abbild der Liebe Gottes sein. Deine Liebe soll sein Wesen bezeugen. Und deshalb kann deine Liebe niemals Treulosigkeit sein. Sie wird immer nur Treue sein können. Deine Liebe kann niemals Selbstsucht sein, sondern immer nur Selbstlosigkeit. Und deine Liebe kann niemals Verachtung sein, sondern sie ist immer Zuwendung und Wohlwollen. Und dann die Hoffnung, über die Jesus uns auch lehrt. Nicht nur Glaube, nicht nur Liebe, auch die Hoffnung. Woran halte ich mich fest? Was erwarte ich für die Zukunft? Mit welcher Haltung schaue ich nach vorne? Ruhig oder ängstlich? Vielleicht wird es schlimmer, vielleicht wird es besser. Und wer kann das sagen? Wer weiß, was dir morgen passiert? Und genau dann hören wir die Botschaft Jesu vom Reich Gottes. Das Reich Gottes, das besagt, Gottes Herrschaft ist in dieser Welt angebrochen. Mit Jesus ist dieses Reich bereits im Verborgenen da. Seine Realität ist noch nicht offenbar. Genauso wie unser eigenes wahres Wesen, so spricht Paulus. Aber das ist nur der Augenschein. Jesu Sieg über Sünde, Tod und Teufel, das ist bereits vollkommen. Es ist schon vollbracht. Und darauf darf ich hoffen. Ich darf darauf hoffen, dass das sichtbar wird, was schon lange wahr ist. Und dazu gehört auch meine ganz persönliche Hoffnung. Mein Leben und Sterben liegt in seiner Hand. Und er wird mich durch mein Leben hindurchführen. Und das heißt nicht, dass dieses Leben leichter sein soll als das von anderen Menschen. Das heißt aber, dass dieses Leben, das ich führe, und das Leben, das du führst, dass es einen echten Sinn hat. Und ich wünsche uns, dass wir das mit der Zeit, mit der Reife besser verstehen und mehr festhalten. Diese Hoffnung darf ich haben. Und diese Hoffnung soll alles verändern. Nämlich, dass das Leiden und das Lernen und das Bangen und auch das an die Grenze kommen in meinem Leben, dass alle diese Dinge immer einen echten Sinn haben. Nicht, dass ich diesen Sinn sofort in Worte fassen kann, nicht, dass ich den Finger drauflegen kann, aber dass ich hoffen darf. Gott selbst wird dafür gerade stehen, wie er mich und wie er dich geführt hat. Wenn du die Worte Jesu hörst, dann hör genau hin. Lass dich nicht zu schnell davon ärgern, wenn seine Worte manchmal provokant sind oder wenn seine Worte mal gerade nicht in die Kultur passen. Versteh doch, hier geht es um alles. Hier hörst du nicht eine Wahrheit, sondern hier hörst du die Wahrheit. Wenn Jesus uns lehrt, dann hören wir die Wahrheit Gottes. Und zweitens, wenn Jesus uns lehrt, dann werden wir geprüft. Und das sagt der Vers 17. Wenn jemand seinen Willen tun will, dann wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Und wisst ihr, je länger ich über diesen Satz nachgedacht habe, bei der Vorbereitung und immer wenn ich darauf gestoßen bin, ist mir immer mehr aufgefallen, also dieser Satz, das ist ein komplizierter Satz. Das ist ein komplizierter Gedanke. Und es hilft vielleicht, sich die Situation ein wenig vor Augen zu halten. Jesus befindet sich in diesem Moment im Johannesevangelium auf einem Fest in Jerusalem. Und dann geht er auf den großen Tempelvorhof und dort fängt er an, Menschen zu lehren. So wie andere wahrscheinlich neben ihm auch. Da ist viel Platz gerade für Rabbiner. Und Jesus sitzt da, Menschen stehen um ihn herum, sitzen um ihn herum und sie hören ihm zu. Und dann kommt die Anfrage, Jesus, wer bist du eigentlich, dass du uns diese Dinge erklären kannst? Und ich finde das auch ein wenig lustig, diese Anfrage kommt ziemlich ähnlich, wie sie vielleicht heute auch kommen könnte. Die Frage lautet nämlich, Jesus, du hast doch gar nicht studiert. Wie könntest du uns dann irgendwas erzählen? Und die Haltung, die diese Menschen natürlich hier an den Tag legen, wer bist du eigentlich, dass du uns diese Dinge erklären kannst? Kommt her, lasst uns mal diesen Jesus ganz kritisch anschauen. Wir wollen prüfen, ob er überhaupt glaubwürdig ist, ob er überhaupt kompetent ist. Und wisst ihr, ich schaue mir in letzter Zeit, die letzten Jahre, ja ganz weitläufig, immer wieder gerne Videos an. Und in diesen Videos, jetzt ratet mal, worum geht's da? Es geht um moderne Physik. Also Videos über die Relativitätstheorie und über schwarze Löcher und Quantenphysik heißt das, glaube ich. Mein Problem dabei, das habe ich in der Einleitung schon gesagt, ich habe keine Ahnung von diesen Dingen. Ich bekomme bei diesen Videos ab irgendeinem Punkt regelmäßig dann Kopfschmerzen. Und das sind so komplizierte Dinge, von denen da die Rede ist. Aber jetzt stellt euch einmal vor, ich schaue mir so ein Video an und ich kriege dann die Kopfschmerzen und denke, ja, sicheres Zeichen, da geht's um schlaue Dinge. Und dann stellt sich heraus, und das kann leider auch im Internet der Fall sein, dass dieser Mensch aus dem Video gar nicht wusste, wovon der redet. Ich schaue mir das Video an und ich kriege die Minuten nicht zurück. Ich habe nichts gelernt. Und damit das nicht passiert, dann recherchiere ich ein klein wenig, einfach nur ganz kurz, auch wieder im Internet. Wer ist denn diese Person, die da dieses Video gemacht hat? Hat diese Person einen Titel? Weiß die, wovon die redet? Hat die wenigstens studiert? So ungefähr. Lohnt sich das überhaupt, ihm oder ihr zuzuhören? Und genauso sollte man das doch machen, oder? Genau diesen kritischen Blick, den sollte man tatsächlich haben, um im Leben nicht irgendwie in die Irre geleitet zu werden. Und genau diesen kritischen Blick kann man eben auch auf Jesus richten. Man kann seine Bibel in die Hand nehmen mit der Absicht, jetzt möchte ich mal ganz genau prüfen, wovon redet dieser Jesus eigentlich? Und genau das ist die Situation, in der wir stehen mit diesen Versen. Jesus, sag uns doch, woran erkennen wir denn, dass deine Lehre wirklich die Wahrheit Gottes ist? Und die Antwort, die Jesus gibt auf diese Frage, die hat es in sich. In dieser Antwort wird alles auf den Kopf gestellt. Die Antwort heißt nämlich nicht, hier, schau meinen Titel an. Oder glaub mir doch einfach. Die Antwort lautet, wenn jemand Gottes Willen tun will, dann wird der erkennen, ob diese Lehre aus Gott ist oder nicht. Das ist, was der Bibelvers sagt. Wir können das ein wenig anders formulieren und dann lässt es sich vielleicht etwas besser verstehen, was Jesus da sagt. Es ist möglich, den Wahrheitsgehalt meiner Lehre zu überprüfen. Es ist aber möglich nur für eine Sorte von Menschen. Wer sind diese Menschen? Es sind Menschen, die nach etwas ganz Besonderem suchen. Oder besser, es sind Menschen, die mir zuhören und dabei eine ganz konkrete Frage in ihrem Herzen tragen. Und diese Frage lautet, wie soll ich leben, damit es Gott gefällt? Vers 17. Wenn jemand seinen Willen tun will, der wird erkennen, ob diese Lehre von Gott ist. Wer soll in Jesus die Wahrheit Gottes erkennen? Nur der Mensch, der diese Frage im Herzen trägt. Wie soll ich leben, damit es Gott gefällt? Wir können nämlich mit sehr unterschiedlichen Fragen an Jesus herantreten. Und stellen wir uns einfach einen Menschen vor, der zu Hause an den Bücherschrank tritt und die Bibel herauszieht. Warum tut er das? Es gibt viele Möglichkeiten. Oder ein Mensch, der zum ersten Mal in seinem Leben im Gottesdienst auftaucht, obwohl es gar nicht Ostern oder Weihnachten ist. Warum tut er das? Wonach sucht dieser Mensch? Und da gibt es viele Antworten. Ein Mensch könnte die Bibel aufschlagen, weil er sucht nach etwas, was ihm gut tut. Ein Mensch könnte in den Gottesdienst kommen, weil er vermisst die Gemeinschaft mit anderen Menschen. Er sucht eine Lösung für seine Einsamkeit. Und eine Sache müssen wir lernen, liebe Mitchristen, damit wir nicht naiv sind. Die Frage, die ein Mensch mit sich in seinem Herzen herumträgt. Eine Frage, die wir ja gar nicht sehen können und beeinflussen können. Jedenfalls nicht so, wie wir das manchmal gerne wollen. Aber diese Frage, die wird dann auch darüber entscheiden, was ein solcher Mensch zuletzt über die Botschaft von Jesus denkt. Ein Mensch sucht nach etwas, was ihm gut tut. Und dann macht er die Bibel auf, er liest von Dingen, die ihm im ersten Moment nicht gut tun. Er liest von Sünde, er liest von nötiger Buße und er lehnt ab. Ein Mensch sucht die Gemeinschaft mit anderen Menschen und dann liest er von Jesus, der gekommen ist, um das Schwert der Entzweiung zu bringen. Auch wieder eine Bibelstelle, die herausfordert. Das Schwert der Entzweiung. Und dieser Mensch lehnt dankend ab. Das Evangelium, das Jesus da bringt, das passt nicht immer zu unseren Fragen. Das passt nicht immer zu unseren Wünschen. Und ich möchte euch nur ganz kurz ein Beispiel geben. Da habe ich das besonders deutlich gesehen. Ich habe mal einen Artikel gelesen, der war geschrieben von einer Journalistin aus Berlin. Und die hat einfach ein völlig atheistisches Leben geführt, ohne Kirche, ohne Religion, was auch immer. Und für diesen Artikel hat sie sich ein besonderes Projekt ausgedacht. Sie wollte mal in die ganz andere Welt hineinschnuppern, nämlich in die Welt von frommen, religiösen Menschen. Und dann ruft sie einen ehemaligen Klassenkameraden an und der ist jetzt irgendwie katholischer Priester geworden. Und mit dem geht sie dann in die katholische Kirche. Und jetzt die interessante Frage, die dann in diesem Text auch beantwortet wird, nämlich nach welchen Maßstäben bewertet diese Journalistin die Kirche, die sie dort antrifft? Sie kann mit den Kostümen nichts anfangen, sie kann mit den Ritualen nichts anfangen, sie findet es schwierig, dass es zum Beispiel um Gott geht und nur ganz wenig um Politik und das Ganze fühlt sich auch zu sehr nach Gehirnwäsche an und so weiter. Und dann, und das war der Hammersatz, ich könnte mich mit dem Ganzen anfreunden, wenn eine Sache anders wäre. Was müsste anders sein, damit diese Frau sich interessieren würde für irgendeine Form von Glaube, vielleicht christlichem Glauben? Und sie schreibt, wenn es endlich mal weibliche Priester geben würde. Wenn also die Religion, die ich im Ganzen nicht akzeptiere, wenn die feministisch wäre, und wir können es anders formulieren, wenn sie mehr so aussehen würde wie meine Religion, dann könnte ich diese Religion akzeptieren. Und ich denke, darin sehen wir tatsächlich auch eine ganz moderne Herangehensweise an Jesus und auch an das Evangelium. Wenn Jesus mit dem übereinstimmt, was ich eh schon denke, dann höre ich zu. Aber wenn er dem widerspricht, dann habe ich meine großen Schwierigkeiten. Wenn Jesus, und da können wir alle kulturellen Themen aufnehmen, für Homo-Ehe wäre, für Abtreibung, dann würde ich zuhören. Lasst uns gar nicht nach draußen schauen. Paulus sagt, richten wir uns selbst, die, die drinnen sind. Wenn Jesus diese Theologie vertritt in diesem Vers, dann nehme ich das und halte das wie ein Schwert über die Köpfe anderer. Aber da, wo es in der Bibel um Dinge geht, die ich selber schwierig finde, da fasse ich das nicht mit den Fingerspitzen an. Verstehen wir? Auch wir können in genau diese Falle hineintappen. Dass wir die Worte Jesu auswählen, die wir hören wollen. Und wir tun damit nichts anderes, als was die Menschen damals auch getan haben. Wer soll die Wahrheit Jesu erkennen? Nur der nicht nach sich selbst fragt, sondern der nach Gott fragt. Und ich möchte das euch ganz deutlich vor Augen stellen. Die Frage, durch die uns diese Worte Jesu auf einmal aufleuchten sollen. Wie soll ich leben, damit es Gott gefällt? Hast du dich das überhaupt mal gefragt? Wir verstehen, das ist unheimlich praktisch. Das hat so viele Implikationen für mein ganzes Leben. Wie soll ich mit meiner Frau umgehen, mit meinem Mann, dass es Gott gefällt? Wie soll ich mit meinen Kindern umgehen? Wie soll ich mit dem Menschen umgehen, der mich ärgert, der mich provoziert? Wie soll ich mit dem Menschen umgehen, der unser Familienleben schwierig macht? Wie soll ich leben, damit es Gott gefällt? Wenn ich diese Frage nicht kenne, dann möchte ich dich einladen, diese Frage jetzt anzunehmen, als hier ist der Schlüssel zu Jesu Worten, so wie es der Vers 14 sagt. Wenn diese Frage dich umtreibt, dann werden die Worte Jesu für dich wie Gold werden. Und wenn wir merken, dass wir die Worte Jesu lesen, aber sie bewegen uns gar nicht mehr. Könnte es dann vielleicht sein, dass wir diese Frage vielleicht ein wenig aus dem Blick verloren haben? Wer wird in den Worten Jesu die Wahrheit Gottes finden? Derjenige, der nach Gottes Willen leben will. Und die Frage, mit der wir uns selber prüfen sollen, will ich überhaupt nach Gottes Willen leben? Wenn Jesus uns lehrt, dann werden wir geprüft. Und drittens, wenn Jesus uns lehrt, dann sind wir auf seine Wahrhaftigkeit angewiesen. Und das sagt dann zuletzt der Vers 18. Wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Es gibt Menschen, die reden aus sich selbst. Sie tun, als wären sie gesandt. Und sie sind es nicht. Und von diesen grenzt Jesus sich hier ab. Er macht es noch einmal fest. Ich rede die Wahrheit Gottes. Ich bin treu in dieser Botschaft, die vom Vater kommt und vom Vater redet. Und diese Aussage, die klingt sehr einfach. Sie hat für uns zwei wichtige Konsequenzen. Und die erste Konsequenz, die findet sich im ganzen Neuen Testament immer wieder, auch in einigen sehr berühmten Aussagen. Nämlich, wenn Jesus nicht die Wahrheit gesagt hat, wenn das Evangelium nicht stimmt, dann sind wir in unserer Hoffnung getäuscht. Dann sind wir in unserem Glauben verführt. Dann sind wir in unserer Liebe fehlgeleitet. Und so sagt Paulus dann zum Beispiel in 1. Korinther 15, wenn wir allein für dieses Leben unsere Hoffnung auf Christus setzen, gesetzt haben, so sind wir erbärmlicher dran als alle anderen Menschen. Und ich möchte hier einfach nur deutlich machen, was auf dem Spiel steht. Wir können nicht aus Tradition glauben oder weil es in der Jugendgruppe so schön ist oder weil die Kirche doch eine wichtige soziale Funktion erfüllt. Noch nicht einmal, weil wir ja durch den Glauben ganz bestimmt irgendwelche psychologischen Vorteile haben. Wir haben weniger Angst oder so etwas. Alle diese Dinge, auch wenn sie wahr sind oder wahr sein können, alle diese Dinge sind nicht der Grund, wieso Jesus zum Glauben aufruft. Und so sollten auch wir in den Gemeinden zum Glauben erziehen und im Glauben anleiten. Nicht, indem wir Traditionen weiterführen. Nicht, indem wir von alten Floskeln leben. Wir sollen anderen Menschen klar machen und uns selber. Hier geht es um die Wahrheit. Das ist, worum es geht. Hier geht es nicht um den Nutzen. Also, was bringt es uns, an Jesus zu glauben? Und schaut mal, es bringt so viel. Ja, dann ist doch in Ordnung. Es geht nicht um den Nutzen, sondern um die Wahrheit. Ist es wirklich wahr oder ist es das nicht? Kann ich Gott tatsächlich so vertrauen, wie es Jesus mich für meinen Glauben lehrt? Soll ich tatsächlich auf diese Weise zwischen gut und schlecht unterscheiden? Und soll mein Leben tatsächlich nach diesen Werten ausgerichtet werden, so wie Jesus es mich für meine Liebe lehrt? Und kann ich tatsächlich hoffen, dass alles, was mir im Leben geschieht, mir zum Besten geschieht, so wie Jesus es mich für meine Hoffnung lehrt? Wir sind als Christen darauf angewiesen, dass die Lehre Jesu eine wahrhaftige Lehre ist. Wir sind darauf angewiesen, dass er wahrhaftig ist. Und ich meine, dass sich das am deutlichsten zeigt, da wo es in unserem Leben tatsächlich mal an die Grenze kommt. Denn da werden wir merken, wenn das nicht die Wahrheit ist, dann gibt es hier nichts, was wir festhalten können. Uns muss klar sein, wie wichtig das ist, dass Jesus ein wahrhaftiger Christus ist. Und es gibt noch eine zweite Konsequenz. Von wem soll dein Glaube abhängen? Von wem darf dein Glaube allein abhängen? Und die Antwort ist deutlich. Von Jesus. Wir sind darauf angewiesen, dass er wahrhaftig ist. Wir sind aber, Gott sei Dank, nicht darauf angewiesen, dass der Prediger wahrhaftig ist. Wir sind nicht davon abhängig, dass der Bibelschullehrer wahrhaftig ist. Wenn große Vorbilder fallen, so fällt der wahrhaftige Christus nicht. Und wenn dein Glaube angefochten wird durch die Umstände des Lebens oder weil die Jugend abfällt oder weil die ganze Welt zugrunde geht, dann soll es der wahrhaftige Christus sein, auf dem dein Glaube fest gebaut ist. Und ich meine, das ist eine befreiende Wahrheit. Diese Wahrheit soll uns befreien. Ich soll für meinen Gott ein treues Zeugnis abgeben, aber ich muss nicht für meinen Gott kämpfen. Ich kann nicht für meinen Gott siegen. Ich bin zu einem heiligen Leben aufgerufen, aber mein Fehltritt kann seine Wahrhaftigkeit nicht antasten. Die Gemeinde soll Gott vor der Welt bezeugen, aber die Sünde der Gemeinde, die braucht mich nicht irre machen. Nicht die Gemeinde steht für die Wahrheit Gottes, sondern der wahrhaftige Jesus. Paulus sagt, Geschwister, wenn ein Mensch von einer Verfehlung geeilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit einem sanftmütigen Geist. Warum denn so weich, Paulus? Warum so nachsichtig? Das ist möglich, weil ein Mensch durch einen Fehltritt sich selbst schadet, aber nicht der Wahrheit Gottes. Gottes Wahrheit hängt nicht an deinem Nachbarn, nicht an deinem Ehepartner, nicht an den Menschen, die du bewunderst und zum Vorbild genommen hast. Und ich möchte, dass ihr mich nicht falsch versteht. Wir können als Menschen nicht anders, als uns an anderen orientieren. Das ist richtig so. Es ist genau in der Ordnung. Wir wollen trotzdem lernen, worauf unser Glaube am Ende trotzdem gebaut sein muss. Nicht auf diesen anderen Menschen, die großartig sind, die bewundernswürdig sind und die fallen können. Sie können diesen Anspruch nicht halten. Sie können ihm nicht gerecht werden. Das kann nur einer, der wahrhaftige Jesus Christus. Die Wahrheit Gottes hängt am wahrhaftigen Christus. Also, wenn Jesus uns lehrt, dann hören wir die Wahrheit Gottes. Wenn Jesus uns lehrt, dann werden wir geprüft. Und zuletzt, wenn Jesus uns lehrt, dann sind wir auf seine Wahrhaftigkeit angewiesen. Und ich möchte euch einladen, dass wir diesem Jesus für seine Lehre danken. Lasst uns dazu aufstehen. Herr Jesus, befreie uns durch deine Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Und das soll Inhalt unseres christlichen Lebens sein und unseres Bekenntnisses. Und wir bitten dich, dass du unsere Herzen da öffnest, dass du sie ausrichtest nach dieser Frage, die wir heute kennengelernt haben, durch diese Bibelverse, Herr. Wie möchtest du, dass wir leben? Wie soll unser Leben gestaltet werden, sodass es dir gefällt? Herr, und dann sollen deine Worte auf uns herabkommen wie Wasser in der Wüste, wie das, was wir brauchen, um wirklich zu wachsen und Früchte zu bringen. Wir bitten da um deinen Segen für diese Gemeinde. Ich bitte um deinen Segen für jeden einzelnen Menschen, so wie er vor dir steht. Und du kennst uns und wir wollen uns deine Führung da anvertrauen. In Jesu Namen. Amen.